Wie laufen jetzt solche internen Ratsversammlungen ab? Da kommen jetzt also diese ganzen quasselnden Stimmen, die werden erstmal an einen Tisch gebeten. Ja? Das Oberhaupt hat die Führung. So, und jetzt muss im ersten Schritt das Oberhaupt erstmal identifizieren, welche Stimmen sind da und welche brauchen einen extra Sitz. Ich hatte vorhin schon diese Klumpatsch-Situation erwähnt. Da haben sich zwei verbündet. Da muss man erstmal raushören, Moment mal, du kriegst aber jetzt einen extra Stuhl. Ja? Und du auch, weil du bist nicht dieselbe Stimme. Ja? Das heißt, dass die erstmal an einen Tisch gebeten werden. In einem zweiten Schritt werden dann die Einzelstimmen angehört, und zwar in Debattenform. Und eine Debatte hat eine ganz klare Gesprächsregelung. Das heißt, dass einer dem anderen zuhören muss und nicht unterbrechen darf. Ja, das muss man erstmal aushalten, die Stimme wirklich ganz zu Ende anzuhören, was die zu sagen hat. Erst in einem dritten Schritt findet dann freie Diskussion statt. Und das ist eine sogenannte Storming-Phase, bei der es wirklich wild durcheinander geht, aber das soll zugelassen werden. Denn erst in einem vierten Schritt wird dann das Ganze von dem Oberhaupt wieder moderiert und strukturiert und in eine Form gebracht. In einem fünften Schritt, im Brainstorming, geht es dann darum, schon lösungsorientiert Ideen zu sammeln. Denn ich muss ja nach außen hin kommunizieren können. Also ich kann ja nicht in dieser Storming-Phase abbrechen, geht nicht. Ja, ich muss ja irgendwas sagen nach außen und nicht blub stehen bleiben in der Kommunikation. Zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Kollege auf mich zukommt und sagt, du, ich habe auch so ein Seminar wie du zu halten, kann ich deinen ganzen Ordner mal durchkopieren? Ja, da muss ich ja zu einer Lösung kommen. Ne? Ich muss ja sagen, was ich da will. Und jetzt ist es wichtig, in dieser fünften lösungsorientierten Phase, dass ich die Stimmen, die da sind, auch würdige. Ja, dass, auch wenn es vielleicht eine unwillkommene Stimme ist, wenn vielleicht eine bremsende Stimme da ist, dass ich sage, Mensch, eigentlich gut, dass du auch da bist, weil du hast schon mal schlechte Erfahrungen an demselben Punkt gemacht. Ja, dass ich das würdige und alle integriere. Und dann eben in einem sechsten Schritt eine integrierte Stellungnahme abgebe. Und zwar bei der sich alle Stimmen wiederfinden. Das heißt, ich kann in der Kommunikation nach außen zu einer Zusage kommen, aber mit einer Bedingung. Dass ich zum Beispiel sage, ja klar, du kannst gerne meinen Ordner kopieren, aber, und jetzt kommt die Bedingung, ich möchte dich gern bitten, dass du auf den Arbeitsblättern, die ich erstellt habe, meinen Namen oben drauf lässt. Copyright, okay? Ja. Oder ich komme zu einer Absage, aber mit einem Gegenangebot. Ja, weil ich doch auch nett bin. Ne? Also da war schon auch eine nette Stimme da. Dass ich sage, nee, möchte ich nicht dir geben, aber ich biete dir an, jetzt kommt das Gegenangebot, dass du meinen Semesterüberblick bekommst und wenn du auch soweit bist mit deinen Vorbereitungen, können wir uns gerne zum Arbeitstreffen dann zusammensetzen. Ne? Dann wäre das alles integriert, auch die Stimmen, die sagen, nein, ich will es dir nicht geben, aber auch die kommen, der ist doch nett, dem kannst du vertrauen. Ne? Die sind dann alle beisammen. Gut. Damit sind wir direkt an der Schlüsselfunktion. Jetzt geht es also um diese Kommunikation nach außen, wie ich es gerade schon dargestellt habe mit diesem fiktiven Kollegen. Also jetzt gehen wir zur interpersonellen Kommunikation und wie ungelöste Teamkonflikte nach außen wirken können. Und gerade vor 2 Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, deren Mann im April zum Bürgermeister gewählt wurde, einer kleinen Gemeinde im Allgäu, erstmals. Und die Freundin hat gesagt, sie hat jetzt schon seit einem Jahr, merkt sie, dass sie unheimlich müde ist die ganze Zeit und nicht mehr telefoniert. Das heißt, wir sind dann so weiter ins Gespräch gegangen, weil ich ja gerade auch mittendrin war. Sie hat noch nicht ihre Mannschaftsaufstellung für die neue Situation, dass sie jetzt die Bürgermeistersfrau ist. Ja, und bei ihr ist jetzt genau das passiert, dass diese unkoordinierte Binnenwirkung, dass die tatsächlich nach außen wirkt. Und die kann sich folgendermaßen auswirken, ja, wir haben gleich alle, es kann eben zu so einer inneren Patt-Situation kommen. Das heißt, dass eben tatsächlich so eine Sprachlosigkeit da ist und ich nicht mehr, oder wie sie es jetzt beschrieben hat, nicht mehr telefoniert jetzt mit Freundinnen. Ja, wir haben uns getroffen. Dann kann es sein, dass ich eine nebulöse Kommunikation habe. Das heißt, dass ich dem Gesprächspartner gegenüber sehr wirr und unpräzise formuliere und unklar bin, keine Entscheidung fälle, weil meine Mannschaftsaufstellung nicht klar ist, kein Oberhaupt da ist. Es kann bis dorthin gehen, dass ich meinen Gesprächspartner verkraule, dass der nicht mehr bereit ist, mit mir zu sprechen. Ja, dass der sagt, nee, du, das kannst du vergessen, ordne dich erstmal. Bis hin, dass es zum Image- oder Vertrauensverlust kommt, wenn das jetzt so weitergehen würde, jetzt bei der Freundin, die Bürgermeistersfrau ist, dass das heißt, was hat denn der Bürgermeister für eine komische Frau, die redet ja gar nichts. Ja, also es könnte jetzt im schlimmsten Fall passieren. Und damit komme ich zur dritten These, dass die äußere Souveränität erst durch die innere Klarheit entsteht. Wir schauen uns jetzt mal an die Variationen der inneren Mannschaftsaufstellung und sind damit jetzt bei dieser Drehbühne, von der Schulz von Thun spricht. Und das ist ja ein sehr schönes Bild, ja, weil da ist tatsächlich wie so eine innere Drehbühne, die sich eben schnell umstellen muss, je nach Gesprächspartner, je nach Thema, je nach Situation und so weiter. Und da sagt jetzt Schulz von Thun, es ist wichtig, aber in einer Wertebalance zu bleiben. Und so ist es zu verstehen jetzt, dieses Quadrat, dass die einzelnen Pfeiler auch miteinander verbunden sind, dass ich immer in der Balance bleibe, dass ich auf der einen Seite eben meinen personellen Kern habe. Das heißt, ich authentisch identitätsgemäß bin, aber auf der anderen Seite auch weiß, ich habe eine personale Bandbreite. In Klammern gesagt, da ist nochmal Boal mit seinem Personenbegriff. Ja, ich bin Persönlichkeit, aber auch Person. Und dass ich auf der einen Seite eine starre Festgelegtheit habe, das ist ein bisschen ein harter Begriff von ihm, wir wissen, dass dahinter steht, dass 95% aller Situationen Standardsituationen sind, ja, das steckt da dahinter, und auf der anderen Seite eine geschmeidige Wendehalsigkeit, angenehmer finde ich den Begriff Flexibilität. Also das heißt, dass eben tatsächlich diese Drehbühne funktioniert und eben angemessen auch kommuniziert werden kann. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel darlegen, was ich selbst erlebt habe, wo wir jetzt nochmal genauer dahinter gucken, an diese innere Drehbühne, wer spricht mit wem. Und da möchte ich jetzt noch mehr ins Detail reingehen mit Ihnen zusammen, und zwar, dass es nicht nur davon abhängig ist, mit wem ich gerade spreche, sondern welchen Stammspieler der andere gerade auf seiner Bühne hat. Dass ich danach auch nochmal nachdrehe, weil ich merke, oh, na, also okay, da muss ich auch nochmal nachlegen. Und da möchte ich das Beispiel, die Unterschriftenfälschung nehmen. Das ist wird tatsächlich passiert in einem Seminar an der Hochschule mit 34 Studenten. Wichtig, 31 Studierende, also Frauen und 3 Studenten. Das ist üblich an der pädagogischen Hochschule, ja. Es ist so, dass bei dem Seminar Anwesenheitspflicht ist und deswegen immer eine Liste rumgeht und die Studenten unterschreiben müssen. Und ich habe dann gemerkt bei einem Seminar, bei einer Veranstaltung, dass ein Student, der eben auffällt, weil es ja nur 3 sind, nicht da war und ich kontrolliere die Anwesenheitsliste und seine Unterschrift steht drauf. Dachte ich, hoppla. So, und jetzt habe ich daraufhin, auch wenn das jetzt schon vorletztes Jahr war, ich habe es jetzt nochmal für mich rekapituliert, wer war da so in mir da? Da war zum Beispiel da Edda Ärger, ja, weil ich habe mich schlichtweg geärgert, für wie blöd der mich hält, dass mir das nicht auffällt, wenn von 3 Studenten einer fehlt, ja, so. Dann war aber auch da Frieda Friedlich, die dachte, bloß nicht eskalieren lassen, so. Dann war aber auch drin Susi Sachlich, tatsächlich, habe ich mich beim Verwaltungsdirektor erkundigt, ob es eine schriftliche Lüge oder eine Unterschriftenfälschung ist. Ja, weil da einfach, das war die bürokratische, sachliche Seite, die sich da erkundigt hat. Dann war aber auch Paula Pädagogin dabei. Denn ich weiß, der Student wird ja mal Lehrer und noch dazu Lehrer für Ethik. Ja, da dachte ich, der muss aber was mitnehmen für sein Leben. Das war Paula Pädagogin in mir. Ja. Dann Erna Enttäuscht. Die war auch dabei, weil ich den Studenten eigentlich sehr nett finde. Ich habe sie ihm nicht zugetraut. Ja? Und hinterm Vorhang versteckt Moni Mäuschen, die dachte, oh Gott, ich habe selber kaum den Mut, dieses Thema anzusprechen. Ja? Damit komme ich zur vierten These, dass die innere Mannschaftsaufstellung sich auf die Verbalisierung auswirkt. Also so wie ich aufgestellt bin, so kommuniziere ich auch. Und das hört der andere sehr wohl, wenn ich da alles dabei habe. Und dann baut der seine Gegenmannschaft auf. So. Und das ist jetzt auch tatsächlich in den einzelnen Gesprächsphasen passiert. Und ich bleibe bei dem Beispiel. und werde Ihnen mal das erste Gespräch, wir haben insgesamt drei Gespräche plus eine Mail, einen Mail-Kontakt gehabt, aber ich zeige Ihnen das mal an dem ersten Gespräch, was stattgefunden hat in den Gesprächsphasen und gehe damit so auf die Mikroebene von Gespräch. In der Kontaktphase war sehr stark da Frieda Friedlich. Ja, so. Ja, also die hat das Thema angestiftet und hat eine ganz nette Gesprächsatmosphäre geschaffen. Aber Paula, Pädagogin, hat schon darauf hingewirkt, dass das Thema angesprochen wurde. In der zweiten Phase, in der Analysephase, kam dann Susi sachlich schon auch mit raus, ne, so schriftliche Lüge, Unterschriftenfälschung. Aber Edda Ärger auch. Als selbst engagiert habe ich meine Seite schon auch dargestellt, dass mich das geärgert hat. Aber natürlich Paula, Pädagogin. Ja, also sie wollte natürlich vor allem ihn kommen lassen, dass er eben ermutigt seine Meinung dazu gibt und auch selbst in die Selbstanalyse hineingeht. Was bedeutet das für mich, wenn ich mal Ethiklehrer werde? Das wollte Paula, Pädagogin. In der dritten Auswertungsphase, bei der wir dann in irgendeine Vereinbarung hineingehen sollten, war dann wieder Paula, Pädagogin, vor allem am Zug. Denn ich wollte auf die Vereinbarung hin, dass beim zweiten Gespräch der Fälscher mitkommt. Denn der wird ja auch Ethikstudent vermutlich und der soll ja auch was für sein pädagogisches Leben haben. Also Paula, Pädagogin, war sehr stark am Zug, aber Frieda Friedlich hat immer noch eine gute Gesprächsatmosphäre geschaffen. Ja. So, und damit kommen wir zu der Rückwirkung auf die Methoden. Wenn ich noch nicht in mir geklärt bin, wie kann ich trotzdem nach außen kommunizieren? Denn ich habe Ihnen jetzt hier das dargelegt, da liefen viele Gedanken voraus für das Gespräch mit dem Studenten, weil das eben 5% nicht Standardsituation war. Aber jetzt gehen wir mal nochmal dazu, wie wirkt sich jetzt das aus oder wie kann ich dann trotzdem nach außen hin kommunizieren? Wir werden alle Methoden gleich sehen. Und zwar geht es erstmal darum zu überprüfen, wie ist meine innere Aufstellung. Und dann nochmal in Rückkopplung an Helmut Geissners Modell, ist die jetzt themenbezogen korrekt, ist die jetzt situationsgemäß, ist die jetzt partnerbezogen korrekt. Und ich gucke, ob ich eine innere Vakanz habe. Das heißt, fehlt irgendein Spieler auf meiner Bühne, der jetzt aber wichtig wäre in der Kommunikation. Zum Beispiel, wenn der Student jetzt plötzlich unverschämt mir gegenüber geworden wäre, dann hätte ich spätestens gemerkt, ich habe eine innere Vakanz, ich muss noch eine Lara Leibwächter heranziehen, ja, die einfach darauf achtet. Oder auch einzuschätzen, stimmt das jetzt, meine innere Mannschaftsaufstellung, oder bin ich jetzt gerade noch gedanklich bei einer ganz anderen Situation oder einem anderen Gesprächspartner? Beispielsweise, wenn mein 17-jähriger Patensohn mir erzählt, ganz vertraut von seiner neuen Liebe, und ich würde seine Aussprache verbessern, dann hätte ich vermutlich immer noch meine Sprecherzieheraufstellung und das wäre jetzt nicht angemessen. Ja? Dann das Zweite ist das Installieren eines kommunikativen Notdienstes. Natürlich kann ich der Frühmelder der lautesten Stimme folgen und einfach eine Antwort geben. Zum Beispiel jetzt eben, was ich vorhin sagte mit dem Kollegen, dass ich sage, klar, du kriegst den Ordner, kopier dir alles durch, was du willst. Ja? Aber es kann passieren, ich habe plötzlich eine Spätmelderstimme, die sagt, wenn ich dann den Ordner mitbringen will, nee, doch nicht. Ne? Das kann mir passieren, dass ich nochmal revidieren muss, meine Antwort. Das heißt, dieser kommunikative Notdienst ist ein Notdienst, bei dem wir im Prinzip jetzt noch einen Spieler auf der Bühne einführen müssten und das ist dieser Türwächter. Diese Kontaktmanagerin, ja, die macht ganz brav Smalltalk nach außen und innen ist mal kurz ein Crash am Laufen. Das heißt, da ist eine Blitzkonferenz, die wird einberufen und die wird jetzt koordiniert von dem Oberhaupt. Und jetzt kann es sein, dass ich nach außen so kommuniziere und sage, du pass auf, ich überlege mir das nochmal, ich sag's dir morgen. Also das heißt, um Aufschub bitten, bis ich für mich das vielleicht über Nacht grübelnd dann mit meinem Oberhaupt hier so geklärt habe. Oder je nachdem, wie transparent es auch möglich ist, zu kommunizieren mit der Person, wenn es eine vertraute Person ist, dass ich auch das transparent nach außen bringe und sage, ha, du, jetzt so schnell komme ich gar nicht zu einer Entscheidung. Ich habe da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Kopieren. Aber irgendwie bei dir kann ich es mir jetzt vorstellen, dass du, ne, also dass man es transparent macht und alle Stimmen quasseln nach außen. Dann Die dritte Sache nach außen ist ja auch die umgekehrte. Wenn ich jetzt Gesprächsleiterin bin und ein Gespräch zum Beispiel jetzt eben oder einen Vortrag mit Ihnen leite, ich muss ja auch damit rechnen, dass Sie als Empfänger Umbaupausen brauchen. Ich weiß nicht, wann Ihre Mannschaft wieder aufgestellt ist, zum Beispiel für den nächsten Punkt. Und dass das auch immer wichtig ist in Gesprächsführung, dass ich Umbaupausen einplane, dass ich auch vielleicht dann auch mal nachfrage und sage, können wir weiter oder hängen Sie noch an dem Punkt? Gibt es da noch was dazu? Und das heißt, gibt es noch eine Spätmelderstimme? Ne? Also ist Ihre Mannschaft jetzt aufgestellt, dass ich das mit einplane? Und natürlich das Ziel ist die integrierte Stellungnahme, von der hatten wir es vorhin auch schon, dass ich eben tatsächlich auch entsprechend das verbalisiere, was ich für mich geformt habe. Und damit komme ich zum Schluss und die Folgen für die Kommunikation. Einmal, was heißt es für die Planung und die Realisierung von Kommunikation? Das, dass ich sowohl die Frage wer und auch die Frage mit wem pluralistisch sehen muss. Dass ich immer damit umgehen muss, dass ich eigentlich zwei Teams hier zu managen habe und die können synchron auftreten, aber auch zeitversetzt. Und wenn da irgendwie ein Konflikt ist, dann fängt der Weg immer bei der inneren Klärung an und dann geht es über in die äußere Kommunikation. Und als Ausgangsfrage hatte ich ja genommen gehabt, was bedeutet denn jetzt kommunikative Kompetenz im Hinblick auf Schulz von Thuns Lehre vom inneren Team? Und ich habe für mich so eine Antwort formuliert. Kommunikative Kompetenz heißt, eine adäquate innere Mannschaft aufzustellen bezüglich Situation, Gesprächspartner und Thema, um integriert kommunizieren zu können. Das heißt, authentisch zu kommunizieren mit dem Wissen, dass ich eine flexible Drehbühne habe. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls bei Ihnen noch irgendwelche Spätmelderstimmen kommen, wir haben dann noch eine Übungsphase und hier ist auch noch die verwendete Literatur, die finden Sie auch auf dem Handout, sodass Sie dann gerne auch noch dem nachgehen können. Vielen Dank. Thank you.